alle, die darauf gehofft haben, dass heute eine uralte Fehde ausgetragen wird, und zwar zwischen Fritz und Freddy, die sie mit Stöcken austragen, muss ich sagen, das passiert leider nicht. Dieses Highlight ist erstmal abgesagt. Wir haben aber trotzdem das Thema beibehalten und ein bisschen den theoretischen Teil davon vorgezogen. Und dafür haben wir uns heute für die Kunst der Fehde einen echten Fädenfachmann dazu geholt. Wir haben nämlich nicht nur Fritz dabei.
Hallo.
Sondern auch den Henning Semrau. Grüß dich.
Servus. Guten Abend. Danke, dass ich hier dabei sein darf.
Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns sehr. Du darfst dich auch selber vorstellen, denn das kann man immer am besten selber machen. Und da kann
Hab
man
ich mir sagen
sein
lassen.
Leben ausschmücken, wie man will.
Gar nicht so spektakulär. Ich bin Henning Semrau, es freut mich sehr. Danke für die Einladung. Für die einigen haben es vielleicht bei der Hendrik-Folge schon mitbekommen. Warum, wieso, weshalb? Ich bin einer von den Instinct-Mitgründern und bin aber selbst bei uns im Unternehmen natürlich auch tätig in Form von Business Development. Das ist so ein fancy Ausdruck für Vertrieb. Ne? Man macht Verkauf, man geht raus und bringt die Produkte an den Mann oder die Frau oder umgekehrt. Und genau, bin leidenschaftlicher Magic-Fan seit einiger Zeit, aber natürlich auch Gamer durch und durch. Das bedeutet, ich zocke in der Freizeit extrem viel oder so gut es zulässt mit vielen Freunden, ein bisschen ruhiger mittlerweile, weil man ja auch ein bisschen älter geworden ist. Das heißt, E-Sport-technisch ist da nicht mehr so viel unterwegs. Und ja, wie weit soll ich ausholen? Fun Fact, ich habe Hotelkaufmann gelernt, das sage ich immer gerne, weil das immer Spaß macht, die Leute so ein bisschen so, wie kommt man denn dazu?
Vielleicht hast du noch ein paar Magic-Fun Facts für unseren Start, beispielsweise, was zum Beispiel aktuell dein Lieblings-Commander-Deck ist oder eine Farbe, die du gerne spielst.
Also ein Fun Fact ist, ich gehöre zu dem emotionalsten Spieler bei uns, glaube ich, mithin in der Runde. Das bedeutet, man kann mich gut triggern und ich trigger sehr gerne. Mein Lieblingsdeck aktuell, weil ich dran bastel, ist das Merrin-Deck. Ich spiele aber auch sehr gerne so chaotische, die nicht auf Win aus sind, sondern ein Joda-Deck ist auch sehr gerne, was ich mal dabei habe, weil es einfach nur auf Big Spells, die alle ein bisschen da weiß man nicht, was man bekommt. Mal übernehme ich den Zug hier, manchmal mache ich das ganze Board kaputt und es geht wirklich nicht darum, jetzt zu sagen, ich gewinne das mit einer krassen Combo, ich glaube, da ist gar keine Combo drin am Ende des Tages, sondern einfach nur, um Geschichten zu erzählen innerhalb dieser Commander-Runde, was am meisten Spaß macht. Genau, und mein stärkstes Deck, wenn man das noch sagen, ist ein Sliver-Deck mit dem nicht First, oder doch First ist das mit, guck mal, so ein guter Magic-Spieler bin ich.
Der First Sliver macht, glaube ich, alle unzerstörbar,
ja,
wenn ich mich nicht irre.
Dann der nicht, der, wenn ich eine spiele, dann decke ich so lange auf, bis weniger Mana kosten.
Der Overlord? Nee, doch, der First Sliver, genau, das ist der First Sliver, der sagt, Sliver haben Cascade.
Ah, Cascade war
und,
das, genau, das ist schon
das
so lange gespielt.
Mit Unzerstörbarkeit ist, glaube ich, die Sliver Legion.
Die mir sogar noch
ohne das Sliver Overlord.
Nee, die Sliver Legion gibt allen +1/+1 für jeden anderen Sliver. Es gibt so viele 5-Mana-legendäre Sliver mittlerweile. Da kommen, glaube ich,
die sind auch alle schweineteuer. Deswegen habe ich auch noch nicht alle da. Aber es kommt ja bald ein Secret Lair mit einer weiteren. Die hole ich mir auf jeden Fall. Aber das ist so mein stärkstes Deck, weil es einfach, das ist, also wenn du das nicht aufhältst, das eskaliert natürlich sehr schnell. Aber ja, heute ganz klar für mich aktueller Favorit im Merrin.
Das wiederum triggert mich sofort, siehst du? Da hätte ich jetzt direkt eine Fehde mit dir angefangen, aber auch nur, weil ich sehr üble Erfahrungen mit Merrin-Decks habe.
Aber ist auch in der Tat ein Commander, muss ich sagen, erfahrungsgemäß, der sehr hart priorisiert wird. Sobald du den spielst, wird sofort alle gucken so, Leute, ihr wisst, was das heißt, ne? Kein Experience-Counter für die Dame. Was eigentlich egal ist, weil du darfst ja trotzdem schon einen Effekt haben mit ihr. Deswegen finde ich sie so stark, weil sie hat, egal was sie macht, sie ist einfach schon da. Ja, aber ich sag mal auch da, wenn man zum Thema dann kommt, auch eine gute Fehde, ein bisschen Politik und die Dame überlebt ein, zwei Runden und schwuppdiwupp ist ein Altar da zum Opfern oder eine andere Sacrifice-Mechanik. Und,
ja, man kennt es.
Oder meine neue schön. Lieblingskarte, die ich ja heute nicht ansprechen soll, aber halt dieser Massaker-Hook, wie heißt der hier?
Meathook-Massaker.
So eine geile Karte für Merrin-Deck, wo ich mir dachte, als ich die gesehen habe, das ist ja insane. Ich meine, Wipe-Spawn, auch dein eigenes drauf geschissen auf gut Deutsch, weil du bringst dir die Experience-Counter hoch und hast Spaß. Es ist geil.
Ich finde es gerade ganz witzig, wie du das geschildert hast, weil das ist was ich tatsächlich auch sehr stark die Angewohnheit habe, diese Terminologie zu nutzen in Commander-Spielen. Wenn irgendeine Karte kommt, wo ich halt will, dass die Leute auch was dagegen machen, dann sage ich immer so pseudo-objektiv so, Leute, ihr wisst schon, dass das eine sehr, sehr starke Karte ist. Also man kann ja da diese Experience Counters, das wissen wir ja alle, oder? Das wissen wir alle, oder?
Und die sind auch dauerhaft, die Experience Counter.
Die gehen nie mehr weg.
Da gehen die, so, aber dann, so, dieses, so geht's so,
ich,
los.
Ich will ja nur euer Bestes, so, und dann in Wirklichkeit natürlich aber auch, dass andere Leute ihr Removal benutzen, nicht ich selber.
Am Ende ist es so ein bisschen wirklich dieses, ja, man muss ein bisschen rausspielen, wie kriege ich diese Karte jetzt überhaupt auf gut Glück auch mal raus, so wirklich, okay, wenn du die jetzt nicht removest, dann werde ich dich jetzt mal eine Runde nicht angreifen oder ich kümmere mich um diesen Thread da vorne, wenn du sie nicht wegnimmst. Das sind ja genau diese Sachen, die ich ja daran liebe am Ende des Tages. Und ja, natürlich muss man wissen, dass sie dann auch schnell runtergenommen wird, aber welche Commander, ich sag mal, ab einem gewissen Niveau ist das dann oder generell ab einem gewissen Deck. Ich meine, ihr habt mit Kalle, beziehungsweise Kalle kommt noch, der hat zum Beispiel auch einen Commander, wenn der auf dem Feld ist und der weiß ganz genau, wenn die einmal angreift, dann ist halt, ne, Erkenschwick offen, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Sagt man anders, ich weiß, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das sind die Dinge, da muss man halt abwägen.
Ja, ich finde es gut, dass jetzt direkt in den einleitenden Worten schon ein Commander gefallen ist, der wahrscheinlich das Thema ganz gut eingeleitet hat, weil ich denke, dass viele Leute, die nicht Marin spielen, schon mal eine Todfehde mit jemandem hatten, der Marin gespielt hat, beziehungsweise an der Grenze zu einer Fehde waren. Denn wir wollen ja heute mit dir ein bisschen über eben die Kunst der Fehde sprechen. Man kann auch sagen, die Unart der Fehde, je nachdem, mit wem man drüber spricht. Das ist ja immer so ein bisschen fließend, weil natürlich ist man in Commander ständig dran, Bedrohungen abzuwägen. Und wie Fritz gesagt hat, wenn man eine Karte hat, wo schon der Besitzer sagt, das ist aber eine sehr starke Karte, dann ist das erstmal eine Bedrohung, die weg muss, also die man schnellstmöglich beseitigen soll. Aber es geht ja durchaus manchmal so weit, dass wenn man eine Bedrohung ausgeschaltet hat, man dann nicht stoppt, sondern dann weitermacht und sagt, okay, vielleicht ist das Problem gar nicht dein Meathook Massacre oder ist dein Problem ist nicht, mein Problem ist nicht deine Marin, sondern mein Problem bist jetzt du.
Du.
Weil du die Marin immer spielst.
Das ist das gute alte Player-Removal.
Ja.
In manchen Situationen ist das ja durchaus gerechtfertigt auch, ja, tatsächlich, wenn man weiß, das Deck ist super stark, der Spieler, die Spielerin ist vielleicht auch extrem erfahren und entsprechend gefährlich. Oder man weiß, man hat vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, dieses Deck aufzuhalten, außer eben tatsächlich, also das kann so explosiv wieder um die Ecke kommen, dass man das Risiko nicht eingehen kann. Das Problem ist dann natürlich immer so ein bisschen, ne, wenn man das falsch einschätzt zum einen, also wenn quasi jemand vielleicht einen Commander spielt, der eigentlich, das Deck ist an sich gar nicht so gefährlich, aber man traut ihm nicht so ganz. Oder aber, und das passiert ja auch häufig, da kommen wir glaube ich auch nachher nochmal dazu, wenn es dann doch irgendwie zu persönlichen Verwerfungen wird. Also vielleicht auch einfach im Rahmen vom Spiel, wie es noch witzig ist, so okay, Moment mal, du hast mich jetzt schon zweimal angegriffen.
Oder letzte Woche noch. Ich habe doch noch da hier, du hast mir doch, wir hatten einen Deal und du hast den Deal gebrochen. So, und ich habe dir gesagt, wenn das passiert, dann muss ich dich nächstes Mal umbringen. Und ich stehe zu meinem Wort, dass solche Sachen. Also ich finde das immer super spannend, dass gerade das ist auch der Grund, warum ich Magic mittlerweile so wieder liebe. Ich habe es lange Zeit nicht mehr gespielt, in diesem typischen 60-Karten-Decks waren es damals. Das hat mich gar nicht mehr gejuckt. Und als Henrik dann ankam, nee, hey, das ist was ganz anderes, du kannst jetzt hier Fäden und Politics machen, war ich ja direkt dabei, weil das ist ja die emotionale Komponente und halt ganz anders, wie du dann ranrehst. Und genau dann zu entscheiden auch mal, okay, lasse ich diese Person jetzt am Leben, weil sie mir ja auch noch nützlich sein kann mit dem Commander, mit den Farben, die offen sind. Das ist immer eine super spannende Frage bei uns am Tisch sowieso. Also ich kann sagen, bei uns ist aber auch viel mehr irrationale Emotionalität vorhanden, als jetzt zu sagen, strategischer Mehrwert, warum diese Person oder warum ich eine wirklich strategische Fehde mache. So leid es mir tut bei manchen. Wir hatten wirklich auch mal Spiele, wo es einfach hieß so, ja, ich bring dich jetzt einfach um. Also ich würde wahrscheinlich sogar mehr Chancen haben, mit dir zu gewinnen, aber ich bring dich jetzt einfach um. Einfach weil heute ist Sonntag und das Bier ist alle.
Das einen schönen Mantel hast du da.
Einen schönen.
Ja. Wäre doch schade, wenn er auf den Boden fällt, weil du tot bist.
So.
Aber eigentlich ist es ja echt spannend, dass du gesagt hast, ja, das ist so mein Thema eigentlich auch, so das mit Fäden in Commander. Ja. Und dass du aber selber aus dem klassischen One-on-One kommst, weil das ist ja das Interessante daran, dass obwohl man da im Grunde immer im ständigen Modus einer Fäde ist, also jetzt mal rein technisch gesehen, es ist ja nur der Gegner und man selber, ist da das Mindset komplett anders, weil das keine Fehde ist. Das ist ja
Naja.
das, was da irgendwie ganz spannend ist. So wie bei, das ist ein bisschen wie bei Mill. Das Potenzial, das dir verloren geht, das regt dich tierisch auf. Und den Commander ist es zumindest, sehe ich das so. Da ist viel mehr Leidenschaft dahinter, weil der kann, also so ist der andere ja gezwungen, dich anzugreifen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Also der muss ja irgendwie mit dir interagieren. Aber in Commander kommt man schnell emotional in eine Situation, wo man sich denkt, okay, also ja. Wir wollen alle spielen, aber der macht halt jetzt schon sehr, sehr viel gegen mich.
Ja, nicht nur das, vielleicht auch sehr viel gegen das ganzen Tisch, gegen das Board. Also, ich meine, eine Fehde muss ja in der Sache nicht nur mit einer Person sein, das finde ich immer so spannend. Und eine Fehde ist für mich auch mehr als nur, ich will jetzt gewinnen, sondern eine Fehde ist für mich ja auch die emotionale Komponente, wie ich schon meinte, oder das fast schon diese Geschichte, die dahinter dann auch ist. Weil, wenn, und es gab mal ein Deck, das hat Hendrik immer noch, da ist sein Ursa, und das hat er, glaube ich, ich glaube, er hat Winterorb rausgenommen. Er hat es einmal mit Winterorb gespielt und das ist halt, da brauchst du gar keine Fehde mehr, wenn du diese Karte spielst. Du weißt einfach, du sagst ihm das auch, Hendrik, wenn du das jetzt noch einmal spielst, dann werde ich da eine Long-Life-Fehde rausmachen. Und du wirst einfach nur noch leiden in Commander, so wie ich hier gerade leide. Natürlich ist das ein Spaß irgendwo, aber ja, ich meine, die Karte tut dir nicht weh, aber du weißt eigentlich ja schon, also sie ist kein direkt. Ja, schwierig. Also ich wollte nur damit sagen, für mich sind Fäden immer so eine Sache, dass es manchmal mehr oder mehr als so was Rationales, sondern wirklich teilweise ein bisschen Willkür dahinter, je nachdem, was dann auch mein Eigeninteresse daran ist, in diesem Spiel zu bleiben oder die Geschichte dann weiter voranzutreiben. Und ich glaube, daraus entwickeln sich dann die tollsten Interaktionen am Ende des
Ja, ich
Tages
glaube, das
auch.
ist auch gerade das Spannende tatsächlich, wo es ja oft auch durchaus ein bisschen Bad Blood geben kann, je nachdem, wie die Leute drauf sind, was der Charakter der Playgroup ist. Vielleicht nochmal, weil ich das loswerden muss, Jochen, ich muss dir total, ganz kurz, einfach for the record, total widersprechen, was du gemeint hast, dass 1 gegen 1 immer eine Fehde ist, weil das halte ich für nicht zutreffend. Also das ist einfach so, wenn du sagen würdest, ein Judo-Duell oder ein Schwertkampf-Duell ist ja eine Fehde. Nein, ist es ja nicht, das ist einfach eine sportliche Begegnung von 2 Leuten. So, wenn jetzt die irgendwie über Jahre hinweg immer gemeinsam Magic spielen und eine persönliche Konkurrenz irgendwie haben, dann vielleicht ja, aber das, was wir mit Fehde meinen, ist ja insbesondere, also ganz explizit so, man wirft es jemandem vor, man nimmt es jemandem übel, man fühlt sich falsch behandelt oder aus irgendwelchen Gründen hat man eine spezielle Animosität gegenüber einer Person am Tisch. So, und das kann rational sein, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also eben zum Beispiel, ich schätze dieses Deck als besonders bedrohlich ein. Ich muss jetzt Player Removal machen, ist nicht anders sinnvoll. Es kann aber auch gerade eben total irrational sein. Und da können wir vielleicht ein bisschen stärker eintauchen, weil es klang ja schon ein, zwei Mal durch. Und der Grund, warum wir dich auch angeschrieben haben, war ja, dass Henning uns das bereits erzählt hatte, Hendrik uns das bereits erzählt hatte, dass du durchaus mal auch, ja, so komplette Erzfeindschaften vom
Ja,
Zaun brichst in euren Runden.
das geht super
Und
schnell.
das ist ja nicht immer super in jeder Hinsicht strategisch intelligent, sag ich mal.
Nein,
Aber du machst
es
es ja
macht doch keinen
trotzdem,
Sinn.
ne?
Es macht doch manchmal keinen Sinn. Ich meine, wenn du anfängst, du bist 4 Leute spielen, einer hat immer guten Start. Einer droppt doch als erstes eine Land und ein Soul Ring. Das ist doch die erste Feder am Tisch. So was für eine Unverschämtheit kannst du haben. Sorry für den süßen Hund hier nebenbei. Das ist Teddy. Grüße raus an Tim. Ich mache gerade wunderbares Hundesitten. Aber was für ein unverschämtes Glück kannst du haben? Das darfst du eigentlich nicht, weil ich hab's ja nicht. Also da gönne ich es dir auch nicht. Und das ist die erste Fehde, die wir schon mal haben. Du droppst Soaring Turn One.
Also
Nope.
du bist ein missgünstiger
Ich
Mensch,
bin
mit
ein
anderen
absoluter
Worten.
Missgönner, das geht nicht. Wenn ich den habe, ist natürlich dann ist es auch erlaubt. Also
Ich
aber dann geht
verstehe.
es doch schon
Dann
darum,
kommt die
Fehde Nummer
Fehde, weil
eins
Leute
ist.
es dir nicht gönnen.
So,
Dann wird
genau.
zurückgefehlt.
So, was soll das? Ich habe ja noch nichts gemacht. Aber bei dem ist es halt so, du musst halt, und das liebe ich halt, du musst die Emotionalität direkt reinbringen mit solchen Sachen. Hendrik droppt dann sein blaues Mana direkt Turn One und dann ab into Soul Ring und denkst dir, alles klar. So, meine lieben Leute, ihr seht jetzt hier, das ist die Bedrohung am Tisch. Warum? Der kann ja jetzt schon nächste Runde 4 Mana nutzen und hat das Blaue noch offen als blauer Spieler. Also, das ist ja wohl, das geht ja wohl gar nicht. Also wo sind denn hier? Man muss ja auch mal Steuern zahlen am Tisch, ne? Das darf man nicht. Und so geht es dann halt los. Da gibt es auch sicherlich richtig geile strategische Sachen. Aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr situativ, wie wir es ja auch schon am Anfang gesagt haben. ob das jetzt ein willkürlich empfundener Angriff ist oder halt etwas, ich muss am Leben bleiben und ich muss auch eine Fehde stricken. Auch das finde ich immer sehr spannend, wenn man mehr so der, wie heißt der gute Grima Schlangenzunge am Tisch ist. Ne?
Ja.
Und dann, du weißt, da sind zwei schon, die sind hier schon so kurz davor, so richtig sich zu geben. Und dann.
Wir können ja kurz, um das mal zu etablieren, Jochen, wir wissen ja jetzt ungefähr, wo Henning steht bei diesem ganzen Komplex. Wo stehen denn wir beide? Was ist denn deine Haltung zu Fäden? Dass wir mal so uns ehrlich machen hier, bevor wir zum Hauptteil kommen.
Also Maurice würde sagen, dass ich ein elender Stoiker bin. Also mich stört tatsächlich, also mechanisches Gameplay, damit kann man mich zu nichts triggern. Also wenn jetzt jemand den Solring zuerst hat oder wenn jemand super nervige Verzauberung hat. Also im Maximalfall sterbe ich einfach innerlich an einem Stack, aber ich werde da nicht wütend oder irgendwie setze den auf meine Todesliste, den Spieler. Es gibt allerdings schon Sachen, wo ich dann sage, okay, jetzt vernichte ich dich halt einfach nur aus Prinzip und das ist hauptsächlich dann, wenn eben jemand einen offensichtlichen Deal gebrochen hat, was nicht so häufig passiert, weil ich da sehr vorsichtig bin.
Okay.
Aber was schon öfter passiert ist, und inzwischen habe ich es im Grunde ein bisschen meiner Playgroup beigebracht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mich einfach wie so ein Kartenziehdödel behandelt und dass ich nur noch im Spiel bin, damit irgendeine andere Person halt Karten ziehen kann, indem sie zum Beispiel mir mal einen Schaden macht oder so, und mich aber null als spielerische Macht ernst nimmt. Und dann muss ich sagen, dann werde ich leicht irrational und werde versuchen, die Person, die am meisten diese Attitüde raushängen lässt, so zu behindern und zu zerstören, dass sie es also nie wieder tut.
Man könnte sagen, du bist schon jemand, der ab und zu mal auch einen direkten Konflikt durchzieht, selbst wenn er dir streng strategisch gesehen zum Nachteil gereicht, mittelfristig, aufgrund von bestimmten prinzipiellen Erwägungen.
Ja, aber das kommt seltener vor, als man denkt. Meistens reiße ich mich dann innerlich am Riemen und sage mir nein, pragmatisch denken, es ist okay. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich mehrere Spiele hintereinander das Gefühl hätte, dass jemand mich absolut null ernst nimmt als Spieler und mein Deck nicht ernst nimmt, dann würde ich vermutlich anfangen, innerlich so einen Grudge aufzubauen und eine Fehde zu entwickeln.
Also ich glaube, wir hätten keinen Spaß an dem Tisch, weil ich bin da das komplette Gegenteil, was das angeht. So einfach willkürlich einfach auch mal den Würfel entscheiden lassen, wen greife ich jetzt an oder warum mache ich was. Es muss ja nicht mal einen Grund geben für eine Fehde.
Und das ist zum Beispiel was, das triggert mich unglaublich, wenn Leute anfangen zu würfeln, wen sie angreifen. So, das gehört zu meinen wenigen wirklichen Pet-Peeves, die ich habe. Und ich bin, glaube ich, nicht an dem Punkt, oder ich versuche, so mein Selbstanspruch ist an mich schon dann immer nicht meine Emotionen irgendwie die Oberhand gewinnen zu lassen und irgendwie Leute wegen sowas dann irgendwie mehr anzugreifen, schon immer so zu versuchen, so okay, ich mache jetzt gutes Threat Assessment, so was, wie ist der Board State, wie sind die Decks, wie sind die Spieler, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer komplett gleichmütig wäre. Ich glaube, da ist Jochen ein bisschen gleichmütiger als ich, wenn auch ich vermuten würde, so dass meine Herangehensweise an Commander tendenziell etwas pragmatischer ist als die von Jochen und sicherlich viel, viel, viel pragmatischer als die von dir.
Tendenziell?
Also ich will auf jeden Fall die strategisch optimale Entscheidung treffen. Manchmal macht es ja auch ein bisschen Bock, so zu Trash-Talken und so, aber ich versuche schon immer so auch den Trash-Talk so zu machen, dass er mir was bringt im Game. Also
natürlich.
Dass vielleicht ich dann so natürlich Leute gegeneinander aufhetzen kann oder was auch immer und möglichst nicht es passiert, dass irgendjemand am Tisch eine Fehde mit mir startet. Das ist immer so mein Ziel, so dass eigentlich alle mich mögen.
Das ist so der Hendrik bei uns. Ziel. Das ist so der Hendrik bei uns. So wirklich der einfach auch mal dann Group Hug Decks spielt oder sowas. Guck mal, ihr könnt mir ja gar nichts machen, weil ich tue euch ja allen was gut. Ich bin ja der Gönner, wo ich dann aber auch schon sitze und denke mir, so ein Bullshit. So wirklich, mein Vater hat mir beigebracht, nichts ist umsonst im Leben. Also was willst du? Und das ist schon die Fehde wieder direkt. Aber
das ist auch was mir erstaunlich oft passiert. Witzig, dass du das jetzt ansprichst. Es ist nicht selten, dass diese Strategie dann nach hinten losgeht.
Ja,
dass ich irgendwie denke, ich bin ja voll rational, ich bin ja voll nett. Ich gehe Deals ein, die ich halte und ich gebe auch nur so ganz objektiv meine Einschätzung. Und Leuten das dann aber ein bisschen auf den Zeiger geht. Und die dann sagen so, Fritz, weißt du was? Nur weil du hier gerade sagst, so, oh, als unbeteiligter Beobachter finde ich, du solltest den anderen Spieler da drüben angreifen, dafür gebe ich dir jetzt eins mit. So, weil, so, lass mich die Entscheidung doch selber treffen, so ein bisschen.
Ja,
Das ist
ich
so
muss
ein
auch
bisschen so,
sagen,
die Leute werden schnell misstrauisch, wenn man versucht, mit allen Freund zu sein.
also ein Group Hug Deck ist von vornherein, sobald du das zwei, dreimal in einer gewissen Gruppe da gespielt hast, auch egal wie nett die Leute sind, auch, also ich liebe Hendrik, verstehe mich nicht falsch, aber ich weiß auch ganz genau, was er will, wenn er ankommt. Und es gibt diese eine Karte, dass jeder kann sich aussuchen, du machst halt hier dieses Konglomerat, jeder darf mal sein ein Votum abheben, möchtest du ein Basisland raussuchen oder nicht? So, und natürlich weiß ich, warum er das machen will. Weil er will doch einfach, dass am Ende kriegt jeder ein Land. Das wird auch genauso angepriesen. Guck mal, ich tue euch jetzt was Gutes, Leute. Ihr könnt jetzt alle hier richtig schön euch ein wunderbares Land raussuchen. Ich denke mir, ja, aber Hendrik, du suchst hier vier raus am Ende, damit du da. Das ist hier, wo ist denn da die Fairness? Nee, 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 nee. Genauso wie mit, ja, ich gebe dir Leben und dann darf ich eine Karte ziehen. Denke ich mir, ja, aber ich will gar kein Leben. Vielleicht soll ich will die Karte ziehen eigentlich und nicht das Leben haben. Ja, aber um das nochmal kurz aufzugreifen, gerade von Jochen, ich glaube, beziehungsweise von euch beiden, also ein bisschen der Unterschied bei uns ist in der Spielgruppe, zumindest mit Spielern wie mir, ich spiele nicht immer auf Sieg oder um zu gewinnen, sondern es gibt wirklich Momente oder eine Runde, wo ich mir denke, okay, die ist gerade so interessant, die will ich jetzt mal hier am. Ich will dieses ganze Szenario am Leben lassen. Was passiert? Was kommt dabei herum, wenn ich das jetzt mache? Auch wenn das nicht für mein Besten ist. Einfach weil ich mir denke, so eine Geschichte wirst du jetzt nicht noch zweimal haben. Also es geht nicht immer alles um Effektivität. Ich verstehe den Sinn. Und es wird auch mal viel diskutiert bei uns. Dann, okay, warum greifst du jetzt die Person an? Alle haben, also wenn du jetzt, ich bin dran, die greif an, keiner hat einen Verteidiger und ich greife nicht die Person mit den meisten Leben an, dann wäre das unlogisch. Aber warum? Weil, mein Gott, vielleicht ist das der andere Spieler, spielt weiß in seinem Deck oder hat irgendwie so ne leichter Life-Gain oder grün oder sowas, weiß ich. Oder der andere Spieler spielt blaues Mana und ich hasse Gegenzauber wie die Pest, weil sie mein Spiel
Wenn
kaputt
Leute
machen.
weiß spielen, sollte man sie immer angreifen. Das ist ein guter Grund, nicht wahr, Jochen?
So, ja,
Das
ist ja wirklich, weil
geht
zwei
mir
Runden später bist du
umgekehrt
eh bei
ähnlich.
50 HP. Also, da gibt es genug Gründe, die man sich ausdenken kann, um dann eine Fehde wirklich zu starten und das auch dann zu, ja, ich sag mal wirklich zu begründen, warum ich das gemacht habe, auch wenn das nicht wirklich hundertprozentig logisch ist.
Ja, ich habe, während du das erzählt hast, ist mir übrigens noch tatsächlich was eingefallen, was mich zu der Fehde, also zu einer richtigen emotionalen Fehde und nicht einfach nur zu einem Kampf zwischen zwei Magiern bewegen könnte. Und das ist, also wenn jetzt, hatte ich ja am Anfang erwähnt, dass es in Commander geht es ja viel um Threat Assessment und natürlich kann man da mal falsch liegen. Und das ist auch relativ normal, würde ich sagen, für jeden Commander-Spieler, dass man einfach mal daneben schießt, weil man selber sich vertut oder irgendwas nicht richtig einschätzt. Und das ist auch okay, wenn der Rest vom Tisch dann irgendwann halt mal zum Beispiel seinen Unmut äußert, weil man das und das gemacht hat. Wenn das ständig passiert, finde ich das grob unhöflich und dann würde ich auch tatsächlich den Spieler, der mich da die ganze Zeit belehrt, aus dem Spiel nehmen. Weil, also
Sein Recht.
ich lasse ja anderen auch den Freiraum, ihren Gameplan auszuspielen. Und da man nie die Hand des anderen kennt, also außer man hat Telepathy oder sonstige Tricks, ist das zum Beispiel, aber das hat mit dem Spiel an sich, also mit der reinen Mechanik, ja fast nichts zu tun. Da geht es mehr darum, eben wenn einen jemand so ein bisschen von
Nervt.
oben herab behandelt. Weil es kann ja durchaus sein, dass man mal einen suboptimalen Zug macht aus der Sicht von jemand anders, als Setup für was anderes.
Oh, du willst
Wobei
mich
ich
so
das auch
hassen.
durchaus gerechtfertigt finde. Also man darf auch im Spiel, also erstmal prinzipiell finde ich es gerechtfertigt, aufgrund von allen möglichen irrationalen Sachen, Spielhandlungen zu machen, solange es nicht die Stimmung komplett kaputt macht und alle immer noch eine gute Zeit haben. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element.
Definitiv.
Diese Art von Spielen basiert schon auch ein bisschen darauf, dass man sich halbwegs gut kennt, halbwegs gut versteht, dass man auch nach dem Spiel wieder sagen kann, okay, jetzt schwamm drüber, weil wenn ich jetzt, also ich habe in meinem Leben leider schon das ein oder andere Mal auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit in irgendeinem Spieleladen in irgendeiner Stadt, wo ich sonst noch nie war, gewesen bin, mit drei random Leuten am Tisch saß und auf einmal eine Person am Tisch halt einfach super, super salty die ganze Zeit war, wegen total kleinen Mickrigkeiten dann Fäden vom Zaun gebrochen hat. und das so ein bisschen auch die gesamte Spieldynamik in Mitleidenschaft gezogen hat, weil halt vollkommen offensichtlich einfach falsche Plays gemacht wurden im Sinne von nicht im Eigeninteresse der Person, nicht im Interesse von eigentlich irgendjemand anderem und das dann ganz komisch ist. So, das bothert mich manchmal dann schon ein bisschen, wenn sowas passiert. So. Wenn man sich gut miteinander versteht und miteinander reden kann und das alles in dem Rahmen von wir haben jetzt gemeinsam Spaß passiert, dann bin ich da voll dafür. Und es liegt mir nichts ferner, als jetzt zu sagen, so Leute müssen immer so spielen wie ich, Fritz Espenlaub, das für optimal halte. Aber ich denke, es ist jetzt, wir würden diesem Thema, glaube ich, nicht gerecht werden, wenn wir nicht auch das so ein bisschen auf den Tisch legen, dass es natürlich auch wirklich Bad Blood geben kann mit diesen Fäden.
Absolut.
Und insbesondere, wenn man sich nicht so gut kennt, man, glaube ich, bei so Sachen auch einfach ein bisschen vorsichtig sein sollte. Insbesondere, wenn es halt tatsächlich so ist, so, ich will jetzt nicht, dass irgendjemand mich angreift. Und wenn mich jemand angreift, dann nehme ich das als persönlichen Affront, der gerecht werden muss. Weil, also ich muss jetzt dann, du hast am Anfang meinen Lanova 11 kaputt gemacht. Ich werde nicht ruhen, bis wir beide gemeinsam im Grab landen. So, grow up. So, man muss auch vielleicht bei Magic ab und zu anerkennen, dass man, wenn man eine krasse Karte legt, das Meathook-Massaker zum Beispiel, halt vielleicht zum Ziel wird oder das removed wird. Und das nicht heißt, dass Leute dir persönlich irgendwie jetzt irgendwie in den Teller, in die Suppe spucken wollen und du dich jetzt irgendwie mit denen persönlich anlegen musst, weil sie irgendwie dich dissen oder sowas in der Art.
Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, und das ist auch ein Grund, warum ich niemals in einer fremden Gruppe spiele, ist A, die Leute würden mich deswegen hassen, weil ich genauso, ich kann gerne sehr salty werden, aber ich weiß, in welcher Gruppenkonstellation ich das machen kann und zu welchem Grad vor allen Dingen, wo es dann halt auch verstanden wird, warum ich so bin und dass es dann auch einen gewissen Humoraspekt hat, gerade weil man die Leute kennt. Ich will kompetitiv Commander gar nicht spielen aus diesem Grund, weil sehr viel Willkür dabei sein kann. Es geht dann halt nicht, auch, weil manchmal auch sehr weitsinnig gedacht wird. Pragmatismus heißt ja nicht, ich muss jetzt das Wichtigste machen, sondern was ist in 2-3 Zügen das Wichtigste vielleicht sogar für mich. Weil auch da muss man sagen, Jochen hat vorhin gesagt, ich kenne die Karten der Spieler nicht, außer ich habe Telepathy. So, dann kann ich nicht sagen, nur der Boardstake ist von, der ist ein Spieler mit Blau, der hat alles Mana offen. Also was wollt ihr jetzt von mir, so gefühlt? Ich werde doch jetzt nicht derjenige sein, der da die Karte wastet, die dann gecountert wird. Das ist doch Quatsch. So, das ist ein Totschlag-Argument am Ende des Tages, bringt aber nichts, weil keiner das Mana vom Blauen verbraucht, weil eigentlich muss es irgendwo einer machen. Aber so fängt es halt schon an und das würde ich niemals mir zutrauen in der Spielgruppe. Ja, worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus?
Ich finde so ein bisschen, also ich glaube, ich kann da auch ein bisschen vielleicht von dir lernen, Henning, so Fäden und Grudges und diese Emotionen am Tisch, das macht ja auch einfach Spaß. Das genau. Muss ja, ich bin jemand, ich habe ab und zu, glaube ich, damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, deswegen bin ich bei sowas immer, ich habe auch eben öfters die Erfahrung gemacht, dass ich mich dann selber habe irgendwie reinziehen lassen in irgendeinen Konflikt und dann im Nachhinein vom Spiel das Gefühl hatte, so, oh, es wäre jetzt vielleicht klüger gewesen, das nicht zu tun. Aber manchmal muss man es auch einfach machen. So, manchmal muss man auch einfach so ein bisschen irgendwie hier mal so ein Statement machen.
Es ist doch subjektiv, was deine Entscheidungsfreiheit am Ende dahin ist. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann bin ich in der falschen Gruppe. Und das ist der Punkt. Also ich würde niemals, oder ich würde an, sagen wir mal so, ich würde an Commander sofort den Spaß verlieren, wenn ich nicht Spaß haben darf in Form von Willkür oder halt auch manchmal an Fäden, die ich initiiere oder die gegen mich geschossen werden, auch sehr gerne, bewusst. Die vielleicht keine Rationalität entscheiden, sondern einfach nur wirklich um, ja, wie soll man das sagen, in so einer, wenn man ein Bierchen trinken geht, dann haust du ja auch wem auf den Schulter oder machst einen schlechten Witz über die Person manchmal. Die können auch geschmackslos sein, die Witze, aber du weißt, die sind nicht persönlich gemeint, sondern alle so, ne, so ein bisschen am Lachen. Und genauso ist es auch bei den Fäden, zumindest in unserer Gruppe so. Und so würde ich das auch immer halten wollen, weil dann machen die am meisten Spaß. Es muss nicht nur Willkür sein, verstehe mich da nicht falsch. Pragmatismus ist auch super wichtig. Und auch mal hier zu sagen, guck mal, also hier liegt halt ein Meathook-Massaker. Wir müssen jetzt mal wirklich, in 2 Zügen ist das Ding durch. Da kannst du jetzt noch Fehde machen, da kannst du jetzt noch Fehde machen und da kannst du jetzt noch Fehde machen. Wenn wir in 2 Zügen das nicht machen, dann spielen wir die nächste Runde. So, das können wir auch machen, ist auch völlig gut, dafür gibt es die nächste Runde. Aber in der aktuellen sollten wir uns jetzt um das Thread kümmern und das ist XYZ. Das gibt's auch, ja. Das sollte es auch immer geben. Das gehört auch dazu.
Ich bin auch, also jetzt, so wie wir so drüber geredet haben, ist mir eigentlich noch noch so mehr gekommen. Also ich habe das schon in dem Nachdenken vor der Folge schon ein bisschen gehabt, aber das Fäden sind ja, die haben auch oft ein sehr, sehr negatives Image, weil natürlich, also im Grunde ist Magic ja sowieso per se, also in der Lore eine Magier, ein Magier-Duell, also das ist halt, ja, da bekämpft man sich eben. Aber die, gerade so persönliche Fäden haben ja wirklich oft ein sehr schlechtes Image. Aber ich finde, die haben auch einen, ja, so ein bisschen kathartischen Faktor. Also die können sehr reinigend wirken, wenn man jetzt eine Fehde nicht, wie du gesagt hast, einfach mal so zum Spaß losbricht. Weil da zitiere ich jetzt mal, und zwar nicht wörtlich, Josh Lee Quay, der hat auch mal gesagt, es gibt auch manchmal Punkte, da musst du irrational handeln, auch wenn das jetzt nicht in deinem besten Interesse ist, um der anderen Person zu zeigen, dass sie gerade Unsinn mit dir gemacht hat und dass du das nicht mit dir machen lässt. Das ist vor allem für dein Standing in zukünftigen Spielen dann eher wichtig. Das hatte ich ja am Anfang, habe ich ja schon gesagt. Also mich regt es sehr auf, wenn mich jemand nicht ernst nimmt. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel fünfmal hintereinander so ein Deal mit dir so leichtfertig wieder auflöst oder sowas oder halt dich jetzt immer nur so als Chip-Damage sich so langsam auf 15 Leben runterbringt, weil er halt absolut, du bist halt nur der Typ, der mit die eine Figur durchkommt, die eine Karte, die dann eine Karte looten lässt. Und da bin ich dann voll bei Josh, da muss man dann auch sagen, okay, also natürlich, es liegt jetzt ein Meat-Hook-Massacre, aber entweder du kümmerst dich drum oder der andere gewinnt, das ist mir in dem Moment aber auch egal, weil ich bin nicht die Person, die für dich die Kastanien aus dem Feuer holt, nachdem du mich die ganze Zeit schlecht behandelst.
Ja, und das wäre diese Reihumfehde, wer brennt, verbrennt das blaue Mana vom blauen Mana-Spieler.
Aber das führt ja dann auch eigentlich dazu, dass man, das meine ich mit reinigendem Faktor, dass man dann drüber spricht in dem Moment als Spieler. Und dann kommt ja auch raus, woran liegt es denn? Warum macht jetzt Jochen immer, wenn er noch einen Schaden übrig hat mit seinem Inferno-Titan, warum schießt er immer meine Utility-Kreaturen weg? Ja, weil du Jochen scheinbar ziemlich aufgeregt hast.
Weil ein Arsch
und dann kann man
ist. So.
Drüber, dann kann man drüber reden.
Das ist ja sehr wholesome gerade. Also dein Punkt ist im Prinzip, dass so eine gute Fehde eigentlich das Potenzial hat, ein Signal zu sein als Beginn einer gelingenden Paartherapie und Beziehungstherapie, dass man dann sich zusammensetzt und sagt so, okay, warum sind wir jetzt so in den Konflikt gekommen? Jetzt schreibt doch mal jeder auf, was ihn an der anderen Person stört.
Es ist, ich würde euch mal gerne in so eine Runde mit Max vor allen Dingen setzen, weil der spielt Decks, da denkst du dir einfach nur, okay, der spielt, also das macht er triggert gerne. Max ist einer, der triggert gerne. Und zwar einfach nur, um dich so aus deiner Reserve zu locken, weil er weiß, wenn du getriggert bist, machst du Fehler. Und das ist so. Ich bin einer, ich nehme diesen Bait an, der angelt nach Henning, der angelt nach Emotionen und ich nehme die an. Ich nehme die so dankend an. Aber das ist halt dann auch wieder das etwas, wo diese Fehde bauscht sich auf, aber sie ist nach dem Spiel auch wieder vorbei. Und ja, das bedeutet auch manchmal, dass man sich selber umbringt, um den anderen zu töten. Einfach aus Prinzip, um hier ein Statement zu setzen. So, du hast mich das ganze Spiel über hier gepiesackt, du hast mich getriezt, du hast mich getreten, aber es ist mir egal. Ich nehme dich noch mit, ich mache jetzt noch einen letzten Move, dann bin ich zwar tot, ich bin raus aus dieser Runde, aber du auch. Und das ist halt, ja, das gehört auch dazu. Und ich finde, das macht den Charme aus.
Das ist nochmal ganz interessant, dass du jetzt auf nochmal ein Thema kommst, das wir ja auch ein bisschen in unseren Shownotes haben, nämlich das Thema Kingmaking bzw. Königsmacher, Königsmacherin sein. Also in der Fehde selber draufgehen, also nicht es schaffen, eine andere Person auszulöschen, sondern entweder stirbt man bei dem Versuch oder man tötet die andere Person zuerst, ist danach aber so schwach, dass man direkt danach draufgeht und dann gibt es einen lachenden Dritten, eine lachende Dritte, die eben am Ende den Sack zumacht, sich schön gemütlich aufbauen konnte, während der ganze Tisch über diese Fehde zwischen diesen zwei Deppen gelacht hat. Und eine vierte Person, die sich denkt, ja Leute, das war jetzt irgendwie nicht so cool, weil wenn wir alle vernünftig gespielt hätten, hätten wir vielleicht was gegen diese Person unternehmen können, die sich da in Ruhe aufgebaut hat. Henning, ich schätze dich so ein, dass dir das, dass du nicht so zugänglich bist für dieses Argument.
Also die Sache ist halt die, bei vier Leuten, es kann nur eine Person gewinnen. Also es muss einen vierten, es muss einen dritten, es muss einen zweiten, es muss einen ersten geben. Das gibt's halt, das ist der Nachteil bei Commander. Und du hast halt manchmal eine Runde, wo du weißt, relativ schnell, manchmal bist du ein Mana-Block. Manchmal ziehst du auch einfach nicht die Karte, die du brauchst. Da bist du einfach nur Zuschauer oder Zuschauerin an diesem Tag, das passiert. Aber du kannst noch mal was machen am Ende, aber du weißt, das, was du machen kannst, ist sicherlich nicht mehr gewinnen. So, das gehört dazu. Oder halt, dass jemand sagt, ich habe jetzt hier Schaden, um 2 Leute rauszunehmen von 4. Ja, dann kann das Willkür sein, das kann aber auch, ich weiß nicht, wie man das dann, ob das dann wirklich strategisches Denken sein soll, das muss man dann nochmal besprechen von Situationen. 2 Leute sterben. So, das gehört dazu. Manchmal möchte man das nicht akzeptieren, ich am wenigsten, definitiv nicht, aber was mache ich dann noch damit? Und das, da muss ich sagen, das ist wirklich das spannendste Thema. Kingmaking ist nicht nur in der Politik aktuell, sondern auch bei uns in den Runden einfach so wirklich. Das ist sehr interessant, weil das ist sehr, super oft Sympathie. Wie hast du vorher das ganze Spiel gespielt? Wie hast du deine Politics und deine Fäden gehandhabt? Warst du einfach nur so da und hast nur für dich so ein bisschen gemacht? Dann bist du eigentlich relativ sicher, so dass sich keiner hasst, so gefühlt. Aber vielleicht bist du auch derjenige, der wo du weißt, dass wenn ich jetzt Leute rausknall, werden die beiden das Maximale tun, um mir noch auf die Fresse zu hauen. Mit Recht. Und ich kann das auch in Kauf nehmen. Auch das gibt es ja manchmal, wo ich weiß, ich mache jemanden zum Kingmaker, aber das nehme ich dann auch wiederum in Kauf, weil ich genau weiß, das ist die höchste Chance. Super, super spannend.
Das ist vielleicht ein guter Moment, um kurz darauf hinzuweisen. Liebe Leute, sowohl vor allem die Leute auf YouTube, aber auch alle anderen, die neueres Publikum sind. Wir haben mal eine komplette Folge gemacht, nur zu Kingmaking. Das ist die Folge Nummer 17. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung bei unseren ganzen Podcast-Links. Bei der Gelegenheit auch, ne? Daumen hoch und so weiter. Aber da kann man noch mal ein bisschen, wenn euch dieses Thema interessiert, noch mal ein bisschen weiter nachhören. Jochen, du hast ja durchaus manchmal mit Kingmaking auch, ich weiß, dass ich schon in Spielen war, wo du dieser sinngemäß gesagt hast, so, möglicherweise bringt das jetzt XY den Sieg, aber ich muss hier aus Prinzip jetzt diese Spielaktion machen, denn das muss jetzt sein. So.
Ja, ich bin da, also das ist ja generell, also Kingmaking ist ja nochmal, wie gesagt, das ist ja ein komplettes Thema für sich, können die Leute gerne nochmal nachhören, das kommt ja noch aus unserer Nur-Podcast-Zeit, aber ja, auch da ist wieder der Faktor, ich möchte halt nicht so herablassend behandelt werden. Es kann natürlich sein, wenn ich jetzt an dieser Stelle was mache, dass es jemanden den Sieg bringt. Es kann auch sein, dass ich das schon sehe, aber ich finde absolut unbefriedigend die Situation, wenn man dann da sitzt und man hat so 30% Chance, wenn man gar nichts macht, also im Grunde nicht mehr spielt, dass dann der andere nicht gewinnt und oder du machst halt was und die 70% gehen in seine Richtung. Da würde ich immer sagen, dann spiel doch einfach, weil ich komme doch nicht zum Commander-Spielen, damit ich dann den Abend über da sitze und dann immer so, wie Henning vorhin gesagt hat, mit dem blauen Mana. Das ist, ich hatte es mal in einem Thassa Deep Dwelling Spiel. Also ich habe, das ist mein einziges monoblaues Deck. Und dann hatte ich halt so einen Duplikanten draußen, der immer wieder, wenn er flickert, halt Sachen exilieren kann. Und dann haben alle Leute aufgehört zu spielen. Natürlich, dann habe ich auch gesagt, also das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt alle 3 Schisser spielt und kein Mensch irgendwie Removal oder so benutzen will, dann können wir das nämlich beenden, dieses Spiel. Weil wenn ihr nicht willens seid zu spielen, was wollt ihr denn dann tun? Also da muss man halt auch mal das Risiko eingehen, dass man halt eine Karte hinten ist oder 2. Ich würde sogar sagen, bei 3, das ist extrem, aber dann mach doch wenigstens was. Du sollst ja Spaß haben an Commander.
Es muss jemanden geben, der sich heroisch reinwirft, auf jeden Fall. Immer einen ersten. Das ist der Punkt, wo Politics immer super helfen, weil da sage ich dann auch, nichts gibt's umsonst. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, dann erwarte ich einen Gegenwert. Daraus kann eine Fehde entstehen, wenn ich sehe, dass dann die anderen Leute das dann missbrauchen, diesen Deal, oder ich sag mal ins Kleingedruckte gehen und dann sagen, das habe ich ja so nicht gesagt.
Okay, wir hätten definitiv Fäden.
Ja, das ist übrigens ein ganz großes Thema bei uns. So, wenn es dann heißt, so, okay, du hast halt permanent gesagt und nicht Creature oder irgendwie so, genau, wo ich mir denke, okay, wenn du mir jetzt so kommst, dann ist halt, also dann ist die Willkür jetzt offen. Dann mache ich einfach alles all ham. Dann bist du jetzt mein Target Number One. Und das mache ich auch gerne.
Ihr würdet also nicht glücklich werden miteinander. Nein, das wäre aber ein sehr witziges Spiel, das ich gerne miterleben würde.
Das ist es ja. Es ist, und ich glaube, das ist was da auch dann so prädestiniert bei unseren Gruppen ist. Wir haben 1-2 Leute, mich inkludiert halt, die genauso ticken, wo du weißt, ich habe so einen Schalter wenn du den umlegst, dann hat das nichts mehr mit, ich muss jetzt unbedingt gewinnen zu tun, sondern dann hat das jetzt damit was zu tun, ich mache dein Leben zur Hölle an diesem Abend. Vielleicht auch nur in diesem Match, wenn du Glück hast. Aber, und dann, auch das macht ja Spaß, muss man dazu sagen, weil du wehrst dich ja als Gegner, du siehst das ja als Challenge an, ne? Du weißt ja jetzt versuche ich alles dagegen zu stemmen und trotzdem zu gewinnen. Und genau das meine ich, wenn man sich kennt, dann macht das super Spaß. Dann nimmt das eine andere Challenge, eine andere Form der, ja, die Runde ist plötzlich ganz anders, als wenn jeder für sich spielen würde.
Jochen, wie würdest du reagieren? Ihr beide macht einen Deal. Du rules lawyerst ein Loophole. Und
ja, wie ich das von Henning vornherein sagt geplant dann,
okay,
hatte.
Pass auf, mein Freund, jetzt komme ich vorbei bei dir, bis deine Burg nicht mehr steht. Was würdest du machen in so einer Situation?
Also ich müsste dann damit leben, weil ich weiß ja, dass wenn man Rules Lawyering daherkommt, also wenn man sich ein Schlupfloch offen lässt, dann muss man wissen, dann wird man anfällig. Also das ist so in Crusader Kings wäre das dann, jemand hat ein Druckmittel gegen dich, weil natürlich wird jeder am Tisch sagen, okay, das ist nicht the spirit of the law. Das ist, man kann auch sagen, es wird immer, wahrscheinlich gibt es einen Spieler, der sagt, das hast du gut gemacht, das war clever, das finde ich witzig.
Das ist der Hendrik aber in der Gruppe.
Du hast nicht, in dem Fall würde ich die Fehde annehmen, die Henning mir dann den Handschuh, den er mir einmal durchs Gesicht zieht und dann vor mich hinwirft. Denn ich habe ja wirklich was gemacht, was ihm schadet in dem Fall.
Auch mit Recht. So, das ist ja das Problem, wenn man so wirklich ein Korinthenkagner, ich muss jetzt auf den Vertrag nochmal draufschauen und du hast das Wort nicht richtig geschrieben, Spieler ist. Und das mache ich auch mal gerne, weil wenn du merkst, okay, hat die Person das wirklich jetzt gerade so formuliert? Ja, dann werde ich nächste Runde einfach mal ein Mess-Removal machen, weil ich habe ja nur gesagt, ich kümmere mich um das Board. Ich habe nicht gesagt, was ich mit den anderen Boards mache. So solche Sachen sind dann super schnell und das ist dieses typische auch, das ist aber auch ein geiles Learning. Deswegen liebe ich bei uns auch immer diese, wir haben ja keine Profi-Gruppe, sondern wir haben halt eine Mischung an Skill-Level, aber das ist dann dieses Fool me once, shame on me, fool me twice. Fool me once, shame on you. Nee.
Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me.
So rum. Siehst du, ich bin sogar zu dumm, das zu sein. Ist egal, aber genauso ist das Prinzip.
Du bist in guter Gesellschaft.
Ich lerne aus deinem Fehler, trotzdem hasse ich dich dafür, aber ich lerne daraus, weil du hast recht, aber trotzdem hasse ich dich dafür, gerade weil du recht hast. Und daraus entwickelt sich dann wieder eine neue, wunderbare Arch-Enemy-Situation auch. Und ich meine, das ist doch das Schönste an Commander. Das ist doch genau das, warum ich spiele, eigentlich.
Was ich jetzt ganz witzig fand, war, Jochen, wie du gerade gesagt hast, naja, gut, also ich Henning hätte dann ja einen Punkt. Ich könnte verstehen, woher er kommt. Ich würde das dann annehmen, dass er irgendwie wütend auf mich ist. Ich verstehe dich jetzt so, dass du dann nicht sagen würdest, so, Moment mal, wenn du mich angreifst, dann kommt die Vergeltung. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir zum nächsten Ding kommen, nämlich, wie kann man denn vielleicht unfreiwillige Fehden vermeiden, also auf die man selber gar keine Lust hat, muss man sich immer drauf einlassen, was sind da Möglichkeiten oder vielleicht im Anschluss daran, wie kommt man aus Fehden wieder raus, wenn man dann doch einmal drin ist. Will man das überhaupt? Und wenn man das will, was sind da so gute Möglichkeiten? Weil Henning, da bist du bestimmt ein Experte dafür, wie man Fäden wieder begraben kann.
Also die eigenen vor allem, ne? Ich glaube, du musst die Situation annehmen. Das Beste ist natürlich, wenn du einen Boardstake hast und du hast eine Fehde am Laufen und du weißt, die dritte Person, die da sitzt, weil eine Fehde ist meistens nur zwischen zwei Personen. Das heißt, die anderen beiden sind noch normalerweise in der Lage, entweder ihre eigene Fehde zu machen oder halt einer von den beiden Personen ist in der Lage, einen Boardstake zu erfüllen, wo ich mir denke, oha, das ist jetzt aber mal, also klar, wir hauen uns jetzt die ganze Zeit, aber wenn wir uns jetzt weiterhauen, dann gewinnt diese Person. Und wenn du das geschickt formulieren kannst und deine Fehde halt nicht wirklich du hast jetzt gerade einen Deal kaputt gemacht, weil das ist halt, also ein Deal kaputt machen ist schon, da kann sein und das Recht ist immer bei der Person, die da verraten worden ist, zu sein, das ganze Spiel über hast du einfach verkackt. So, wenn nur das Spiel, das ist dann noch gutmütig. Weil man merkt sich
Jochen,
sowas,
Wie machst du das denn? Du hast dich gerade schon so geräuspert und ich habe dich leider übergangen.
Nee, das ist immer schwierig, weil es gibt das ja durchaus, ich versuche immer selber nicht die Person zu sein, aber manchmal macht man das auch, vielleicht bemerkt man es gar nicht, dass man zum Beispiel aus diesen ersten, jeder startet ja mit 40 Leben und natürlich die ersten kleinen Schlagabtäusche, das ist halt so, ja, okay, du hast mich als erstes angegriffen, dann habe ich dich angegriffen, du hast mir meinen Llanowar-Elfen kaputt gemacht und dann möchtest du ja trotzdem, wie Henning gerade gesagt hat, aber vielleicht jetzt auf Spieler 3 losgehen und dann muss man halt auch mal einfach das Wort ergreifen und sagen, pass auf, wir können das gern fortführen, also so würde ich das dann machen, wir können das gern fortführen, unsere Fehde, aber jetzt lass uns erstmal den Innocent Bystander erledigen, der gar nicht mal so innocent ist. Und danach können wir uns immer noch bekriegen, ja. Weil so wie es jetzt ist, kann ich nichts machen, weil du die ganze Zeit an mir rumnickelst und alles kaputt machst und jedes Fitzelchen immer angreifst. Und dann ist halt die Person dann der Gewinner. Aber ich bin totaler Fan davon, I like you, I kill you last. Also das ist,
ja.
Wenn man sagt, wir machen das einfach unter uns aus. Wir machen jetzt ein temporäres Bündnis gegen die Person, die gerade am stärksten ist und danach zerstören wir uns komplett und absolut irrational, es ist dann auch egal, dann ist halt full-blown war, also dann ist wirklich nur noch Krieg, offener Krieg, aber das ist so, im Grunde mache ich das so, wie Fehde mal gedacht war im Mittelalter, also bevor man wild aufeinander keilt und einfach sich im Wirtshaus mit dem Maßkrug die Visagen umgräbt, schreibt man halt einen Brief oder schickt jemanden und der sagt, pass auf Henning, du hast jetzt mir die Findhorn-Elfen in Zug 2 und den Llanowar-Elfen in Zug 4 getötet. Ich werde dafür Genugtuung fordern. Du wirst dafür bezahlen, aber jetzt gerade nicht, weil jemand gerade mit Drachen mein Land belagert. Aber wisse, du stehst auf der Liste, mein Freund.
Das ist sehr schön formuliert. Die berühmte
Liste von Jochen Audi ist auch berühmt, berüchtigt.
Versiegelt mit Wachs auch, richtig schön.
Man muss ja aber nicht immer gleich in das andere Extrem gehen, dass man dann ein Bündnis oder sowas angeht. Also man kann ja auch einfach, und das ist so ein bisschen so meine präferierte Methode, signalisieren, du bist jetzt nicht mehr meine Priorität. Also ich versuche das oft sehr, sehr klar zu kommunizieren, wenn ich jetzt eine bestimmte Sache von jemandem removen muss. Ja, dann versuche ich halt zu erklären, hey, hör mal zu, ich kann halt nicht jetzt hier dein Eldrazi-Titan liegen lassen, das weißt du auch, oder deine Doubling Season. So, dein Deck wird abgehen mit der Doubling Season. So, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich die nicht kaputt mache.
Ja.
Aber jetzt, wo sie kaputt ist, sind wir erstmal wieder cool. So, dann kannst du dein Ding weitermachen, ich mache mein Ding, weil was mich wirklich viel mehr stört, ist jetzt die andere Person da drüben. Und dann so ein bisschen, das kann man explizit verbal kommunizieren oder eben einfach durch die Spielaktionen, die man macht, also dann eben recht eindeutig sagen, ich benutze mein Removal jetzt oder mein nächster Angriff geht auf den und den und den. Und dann wissen so ein bisschen alle, okay, das war jetzt so nothing personal, kid. So, das war jetzt so, ich musste die Doubling Season wegmachen. Du weißt es, ich weiß es, deine Mama weiß es, jeder weiß es, die musste weg. Aber jetzt sind wir wieder in Ordnung und jetzt können wir professionell hier weitermachen. Und
professionell.
Wenn das gelingt, dann ist das schön. Es gibt natürlich auch Situationen, wo das nicht gelingt. Also wo man dann wirklich so jemand mit so einer Pitbull-Terrier-Mentalität am Tisch hat, der, also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, Henning, ob du so bist.
Nee, Pitbull
aber der dann sagt so, hör mal zu, ich habe mich jetzt an dir festgebissen. Deine Beschwichtigungen machen mich nur noch wütender.
Also ich glaube, das kommt immer drauf an. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich rauszureden. Das ist ja das Schöne, weil es ein soziales Spiel ist. Es ist nicht das reine logische Kartenspiel, sondern die Leute, die Verkäufer sind zum Beispiel, sind sehr gut, sich aus der Scheiße rauszureden, auf gut Deutsch. Ne? Du versuchst es dann mit Charisma und mit Deals und hast du nicht gesehen. Zum Beispiel, dann ist es nicht die Doubling Season, die ich kaputt mache, sondern guck mal, ich mache die Doubling Season für dich kaputt. Du weißt doch, dass du hier, du bist doch gerade das schwächste Glied. Stell dir mal vor, diese Doubling Season würde jetzt noch weiter. Das ist ja nicht nur für mich, das ist doch für dich. Ich tue dir was Gutes. So, und damit stelle ich doch schon wieder hervor, was ich für ein toller Typ bin, dass diese Fehde gegen mich, die ist doch.
Ich fühle mich also gerade sehr verstanden von dir.
Siehst du. So, dann kann der Brief, dann nehme ich den Brief von Jochen und sage, guck mal, die Fehde, die du mir geschickt hast, die ist doch Quatsch. Guck mal, was ich alles für dein Land tue. Ich töte nicht nur den Drachen, ich töte auch den Inkubator, wo der Drachen hinkommt. Das mache ich für dich, nicht für mich. Die bedrohen ja nicht mein Land, was sie vielleicht tun würden, aber die bedrohen ja aktuell dein Land. Ne? Also, oder ich mache den Mass-Removal und sage, das ist ja für alle gut, wo ich mir denke, eigentlich ist Mass-Removal nie für alle gut, sondern nur für die Person, die ihn spielt.
Das ist ein sehr beliebter Trick von Freddy, ja. Oder nicht Trick, aber was er eben auch oft schon bei uns im Podcast gesagt hat, dass er sagt so, ich spiele den Mass-Removal, wenn ich ihn spiele, versuche ich mich damit gut zu stellen, mit Leuten,
natürlich,
mit denen ich davor vielleicht eine Fehde hatte oder ein Problem hatte, indem ich es eben so frame wie, hey, hör mal zu, ich habe jetzt mich um den anderen da oder um die andere da gekümmert, ja, und rechnet mir das doch vielleicht in Zukunft wieder an oder so. Oder sind wir jetzt aber nicht quitt?
Ist doch nur logisch, da kann man auch pragmatisch sehen. Es ist mein, ja, Mana, mein Zug, meine Karte. So, das sind die drei Gründe, die dafür sorgen, dass dieses Board, der, egal wie groß das ist in dem Falle, aber dass es nicht mehr das Gleiche ist. Und gleich bedeutet, dass die größte Bedrohung auf jeden Fall weg ist. So, da würde ich schon für wollen, zum Beispiel, dass ich dann auch gerne mal sage, ihr beide greift mich nächste Runde nicht an. Das ist so der Klassiker, weil das ist einfach mein Recht. Und wenn die Leute das nicht wollen, dann, da sind wir bei der Fehde, wo ich dann wirklich sage, okay, aus der Politik wird dann die Fehde, dass ich sage, okay, ihr wollt mir nicht jetzt diesen Einzug gönnen, den ich jetzt verschwende, was tue ich wirklich, das Einzige, was ich mache, ist Land spielen. Dann spiele ich es nicht. So, und dann sind wir nämlich bei dem Punkt, wo es dann hingeht, okay, ja, dann die dritte Person sitzt da und denkt sich, yes, die sind so dumm, die bauen jetzt nicht hinein und er gewinnt danach, oder sie. Super geil. Aber das ist ja auch wiederum Commander. I love it. Ah, jetzt habe ich wieder, ja, Bock.
Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, jetzt auch in diesem ganzen Fädenkomplex, also es ist leicht, eine Fäde anzufangen. Man muss halt immer man muss halt immer dann was hergeben, wenn man sie beenden will. Also entweder man gibt, im schlimmsten Fall gibt man halt sein Leben im übertragenen Sinne, weil man es nicht geschafft hat, sie zu beenden. Oder was nicht viel kostet, wenn man einfach nur den Mund aufmacht und mal spricht. Das ist ja sowieso bei Commander die oberste Value-Karte sozusagen, das eigene Mundwerk. Oder man muss halt wirklich handeln, man muss halt tauschen. Also einfach nur im Grunde Karteneffekte tauschen, um da aus der Lage wieder rauszukommen. Weil
vielleicht ein kurzer Einwurf, Jochen, der mir gerade einfällt, zum Thema Fäden beenden. Ich hatte gerade diesen Satz im Kopf, so, die Fäde nimmt dir immer irgendwas weg. So, entweder sie nimmt dir dein Leben oder eben die Karten, die du aufwenden musst. Also im Sinne von so einen kleinen Handel machen. Vielleicht nimmt sie dir aber auch deinen Stolz. Und da war für mich die Frage, habt ihr euch schon mal in einem Magic-Spiel wirklich entschuldigt bei einer anderen Person und gesagt so, hey, okay, tut mir wirklich leid, dass ich deine Llanowar-Elfen kaputt gemacht habe. Können wir wieder Freunde sein? So ein bisschen so ein Canossa-Gang irgendwie. Weil ich glaube, das habe ich persönlich noch nie gemacht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Nein, warum auch nicht.
Aber ich glaube auch, also ich müsste ja dann, also wenn das jetzt nicht nur vorgetäuscht sein soll, dann müsste ich ja wirklich in der Situation sein, wo ich weiß, ich habe mich jetzt wirklich, also sehr schlecht benommen.
Jo.
Und das versuche ich zu verhindern. Also das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich bin ja selber auch pragmatisch, wenn es jetzt nur um Kartenmechanik geht. Also wenn ich jemandem die Doubling Season zerstöre und der ist dann wütend auf mich, also richtig menschlich wütend, dann kann ich halt nichts daran machen, denn ich habe ja nichts verkehrt gemacht. Also ich habe ihn jetzt nicht in die Steinzeit zurückgeboxt, obwohl er immer auf Platz 4 war. Das ist ja was anderes. Wenn man sowas macht, dann sollte man sich vielleicht entschuldigen, aber ich glaube, dann ist man auch nicht in dem Mindset, wo man überhaupt Entschuldigungen rausgibt.
Also ich wüsste auch, wenn überhaupt, und eigentlich nie, weil für ein Spiel so zu entschuldigen, dass du jemanden halt wirklich so verletzt hast oder die Person sich so angegriffen gefühlt hat, dann hast du schon, glaube ich, ein Problem in der Basis, wie man kommuniziert und wie man zueinander steht. Aber ich sag mal, die einzige Ausnahme ist, wenn jemand andere Länder zerstört. Also dann sage ich einfach, gut, dann ist das Spiel. Also das ist so der Moment, wo ich sage, ich spiele jetzt nicht weiter. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, diese Runde zu spielen, wenn sowas passiert. Oder ein Winter Orb fällt oder sowas, wo ich dann einfach sage, jetzt brauchen wir gar nicht mehr hier. Ich will jetzt gar nicht wissen, was ich ziehe oder was für Chancen. Nimm den Sieg, geh, schäme dich in der Ecke und geh.
Er soll dir keine Freude bringen.
Nee.
Ich denke gerade drüber nach. Ich habe mich doch durchaus schon bei Leuten, entschuldige, ich muss das ein bisschen relativieren, aber meistens dann nach dem Spiel, nicht während. Und meistens dann für Sachen, wo wir dann, also ich habe in einer Playgroup von mir, also mit dem Maurice und ein paar anderen Leuten, haben wir, und auch Jochen, wenn wir manchmal spielen, ist es ja auch manchmal so, dass man dann im Nachhinein nochmal sich über das Spiel unterhält und nochmal guckt so, was waren so ein bisschen die Weichenstellungen in dem Spiel, wo bestimmte ganz wichtige Sachen passiert sind, die dann am Ende Butterfly-Effekt-mäßig den Spielausgang bestimmt haben. Und da gab es dann schon manchmal so Diskussionen, wo wir dann hatten, so, war jetzt das und das die richtige Entscheidung oder nicht die richtige Entscheidung? Und wenn ich dann zum Beispiel im Spiel eine Entscheidung gemacht habe, wo dann, sagen wir mal, Maurice oder jemand anderes am Tisch sagt, so, Moment mal, hä, kann ich gar nicht nachvollziehen, und wir das dann danach nochmal besprechen und dann mit allen so 2020 Hindsight so, es sich dann rausstellt, es war tatsächlich nicht die richtige Entscheidung, es war eine ziemlich blöde Entscheidung, dann entschuldige ich mich nicht in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, zwischen uns stünde oder so, aber ich sage schon so, okay, gut, fair enough, in dem Moment hattest du recht und ich hatte Unrecht. So.
Jetzt ist mir auch eingefallen, wir hatten neulich erst, als wir zusammen gespielt haben, Fritz, gab es eine Situation, wo ich mir überlegt habe, okay, es kann sein, dass ich mich danach entschuldigen muss, weil ich wirklich das Spiel weggegeben habe. Weil ich hatte ein Board-Wipe auf der Hand, aber selber halt ein sehr gutes Board. Und dann war die Frage, ob der Krenko-Spieler den Sack zumachen kann oder halt nicht. Ich hätte mich entschuldigen müssen, wenn mein Boardwipe funktioniert hätte, aber wie ich dann am Ende, also als ich die Karten hingelegt habe, haben wir auch alle nochmal geguckt und es hätte nicht mal funktioniert. Also wenn ich es gemacht hätte, ich hab halt den Boardwipe nicht gespielt, dadurch hat der Krenko-Spieler gewonnen, aber er hätte so oder so gewonnen, weil mein Boardwipe hätte nichts ausgemacht, weil ich habe so ein Regenerate-Ding übersehen. Das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, also das kann sein, dass es jetzt einfach ein grober Schnitzer ist, weil ich einfach gierig bin. Aber selbst dann muss ich sagen, ich hätte ja auch mitverloren. Also ich hätte jetzt nicht so ein großes Schuldgefühl euch gegenüber gehabt, weil ich wäre ja die Person gewesen, die sich am allermeisten geärgert hätte.
Das ist schon kompetitiv, oder? Also so weit zu gehen, ist ja schon sehr kompetitiv. Was ich jetzt nicht schlecht finde per se, aber es geht ja darum dann, wo ich mir denke, also du lernst ja aus dem Fehler erstmal, deswegen warum sollst du dich dafür entschuldigen? Das ist ja schon das Learning, was du damit mitnimmst.
Ja, das stimmt.
Und dieses Was wäre, wenn, finde ich ja, ich finde es einerseits lustig, wenn man da über eine gute Runde redet, aber so Was wäre, wenn, und dann denke ich mir, okay, wir können jetzt Karten legen, aber das heißt ja noch nicht, dass die Politics dann zum Beispiel oder die Fäden da inkludiert worden sind oder die Misplays, weil irgendwo anders vielleicht bei dir ein anderer Gedankengang ist, weil jede Situation, das ist ja, warum Magic das komplexeste Spiel der Welt ist, weil alles so willkürlich teilweise passieren kann von dem Menschen, der es dann bedient. Das ist ja das Faszinierende dabei. Also so weit würde ich gar nicht gehen. Das wäre mir dann doch zu viel. Also auch wenn man drüber redet. Ich kann es verstehen, aber für einen Fehler entschuldigen, der dann nicht zu sehen.
Ich weiß auch nicht, ob entschuldigen das richtige Wort ist. Vielleicht eher so
eingestehen.
Im Nachhinein so, sagen so, ja, okay, gut,
es war nicht deine der bessere, Einschätzung es war nicht korrekt, der smarteste
meine nicht. Ich bestehe jetzt nicht darauf, dass ich das irgendwie besser wusste. Also das, und ich finde es auch interessant, was man hier mal wieder sieht, ist, wie unterschiedlich, und das ist auch ein Teil, warum ich Magic und Commander so liebe, wie unterschiedlich die Dynamiken in unterschiedlichen Playgroups sind. Also sowohl jetzt das, was ich gerade erzählt habe, basiert auf sehr alten Freundschaften, wo man sich sehr, sehr gut kennt und sehr, sehr gut sich aufeinander eingependelt hat. Er hat, wie auch bei euch, dass derselbe Fall ist. Also, aber die Dynamiken sind trotzdem vollkommen andere. So. So ergibt sich immer so ein bisschen was anderes. Und auch Fäden spielen, glaube ich, in unterschiedlichen Playgroups ganz unterschiedliche Rollen. Vielleicht sind wir so ein bisschen am Punkt, wo wir mal zur Karte der Woche übergehen können. Wir können vielleicht aber noch mal davor sagen, als kleinen Aufruf, weil wir sind ja mit dieser Folge jetzt wieder auf YouTube. Unser hochgelobter Editor, Tehoma Matthias, ist hoffentlich bis zum Samstag wieder so weit fit, dass wir das alles hinkriegen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und auch erstmal danke an ihn. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie ihr zu Fäden steht, wie das bei euch in den Playgroups ist. Und ob ihr vielleicht eine Person seid, die ja schon auch gerne mal eine Fehde vom Zaun bricht oder die eher sagt, nein, ich bin Captain Cool as Ice und von mir wird man nie irgendeine irrationale Spielaktion sehen, denn ich habe immer die 100%ig objektive Kontrolle über mein Leben.
Spiel mit mir und ich beweise das Gegenteil.
Ich glaube auch tatsächlich, es gibt den Punkt, wo jeder, also an dem jeder gerne eine Fehde vom Zaun brechen will.
Table Flip, einmal so, why? Also
der mag bei verschiedenen Personen anders gelagert sein, aber ich glaube, wenn man genug sucht, findet man den bei fast jedem Menschen. Bei jedem.
Ja aber, also, und sonst wäre es auch ein bisschen komisch.
Ja, sonst Magic Roboter.
Aber Henning, du hast noch eine Woche der Karte dabei, eine Karte der Woche dabei.
Ja. Ich wurde ja gefragt, wir haben auch ein bisschen, ich spoiler mal, wir haben ein bisschen gequatscht, so, was ist mit Karte der Woche? Und ich habe natürlich sofort meine neue Lieblingskarte gesagt, Mido Massacre. Und dann hieß es, nein, wir haben so viel darüber gequatscht. Können wir gerne machen, aber machen wir mal nicht. Verstehe ich auch. Trotzdem ist es insgeheim die. Aber, und zwar eine andere, die ich ganz spannend fand, die mir gar nicht so bewusst war, bis ich das Precon gesehen habe. Und da ist sie nämlich drinne. ist die lauernde Geisterfingerin. Ich bin ja gerade so auf dem Trip von Schwarz, beziehungsweise grünen Sachen, aber mehr Schwarz. Aus dem Grund, wegen Baron, logischerweise, wie upgrade ich das? Beziehungsweise ist nicht mal upgraden, sondern manchmal würde ich einfach neue Karten spielen und swap dann gerne raus, weil ich mir denke, das ist cool. So, das bringt doch sicherlich einen geilen Synergieeffekt. Und diese Karte bringt das. Und trotzdem bin ich mal gespannt über eure Meinung dazu, weil sie sehr teuer ist, meiner Meinung nach. Ich lese sie vor einfach mal, was sie macht, oder? So ja, wunderbarerweise. Das ist für ein Schwarz und drei neutral, eine Kreatur, Mensch, Räuber. Immer wenn du eine andere Kreatur opferst, schicke sie ins Exil. Falls die Kreatur ein Spielstein war, lege eine +1/+1 Marke auf die lauernde Geisterfängerin. Wenn die lauernde Geisterfängerin das Spiel verlässt, bringe jede Karte, die von ihr ins Exil geschickt wurde, unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. So, jetzt würde der kompetitive und krasse Magic-Spieler sofort sagen, ja, auf dem Public Handing, Marin ist ja total toll, aber eigentlich gar nicht, weil du würdest sie ja im Friedhof haben, damit du die wieder bekommst. Und eigentlich würdest du auch Spielsteine opfern, damit du den 1-1-Effekt öffnest. Ich denke mir, aber ich finde das so cool, dass wenn du Kreaturen opferst, die keine Spielsteine sind, landen sie trotzdem unter ihrem Exil. Weil das steht ja so darin, du kriegst zwar keine +1/+1, bleibt eine 2-4er, das ist nicht so schlimm. Sodass ich, wenn sie platzt, einfach so einen riesen Spinnensack habe, der aufgeht und jetzt ist wieder alles da. Und dann muss man die nochmal killen und die landen ja eh wieder in meinem Friedhof und dann kann ich die wieder aktivieren. Also in meinen Augen so eine krasse Win-Win-Situation bei der Marin. Aber für 4 Mana eine 2-4er-Karte empfinde ich als gewagt. Würde ich jetzt einfach mal sagen, gewagt. Was meint ihr dazu?
Jochen, was sagst du? Ich überlasse dir als altem Schwarz-Fan die erste Einschätzung.
Ich finde die eigentlich vom Design her sehr schön, wenn man, also auf den ersten Blick ist die ja was, die macht halt was mit deinem Board, deswegen, also die wäre für mich keine Aufregerkarte jetzt erstmal für sich, weil, also die würde mich nie nerven.
Sleeper, ja.
Weil du machst halt was mit deinem Board, mit unterschiedlichen Karten, du eben Tokens, Non-Tokens, wie du willst, dann kannst du entweder eine sehr große Kreatur haben, die halt dann reinhaut, oder du machst halt nur so ganz klassische Aristocrat-Sachen. Der gemeinere Spieler würde jetzt wahrscheinlich, und jetzt korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es nicht so funktioniert, auf die Formulierung achten, denn da steht ja, dass man sie aufs Schlachtfeld zurückbringt unter deiner Kontrolle. Das wird jetzt mit Grün nicht funktionieren in deinem Baron-Deck, aber das heißt, wenn ich Kreaturen klaue, sie opfere und exiliere, dann hat der Gegner nicht nur die Kreatur nicht mehr, sondern wenn dieses Ding stirbt, dann ist die Kreatur bei mir und dann kann das nämlich dann losgehen, dann kann ich sie nochmal für irgendwelche Effekte opfern. Ist jetzt in deinem Baron-Deck cool. Vielleicht nicht die Gefahr, aber in einem Deck mit viel, also mit Blau, so ein klassisches Demir.
Ja, Grixis, Threaten-Effekte ja, zum Beispiel, da ist die super cool. Das ist eine sehr, sehr witzige Synergie, die habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber es sagt ja, nee. Comes to, return to the battlefield under your control, das heißt, du kannst dir Sachen bis zum Ende des Zuges nehmen, opfern. Und nicht nur, dass der Gegner sie dann nicht wiederbekommt, sondern sie kommen dauerhaft bei dir zurück irgendwann. Und Henning, vielleicht so eine Sache, die mir bei der Karte einfällt zu dem Thema, ist sie zu teuer für das, was sie macht? Der Mikeos the Unhallowed ist ja auch eine sehr bekannte Karte, dieser Dark Mike, der allen Kreaturen, allen Nicht-Mensch-Kreaturen von dir, oh Gott, ich vergesse mal, wie die Fähigkeit hat, das gibt, wo sie Undying. Mit einer -1/-1-Marke zurückkommen. Undying, ja. Genau, ich vergesse das.
Ich spiele auch
das immer mit der anderen. der kostet 6 Mana, ist ein super Commander-Staple. Viele Leute spielen den, der kann dir total explosive Züge machen, sicherlich auch in Marin, wenn du dann irgendwie lauter Sachen hast, alles opfern, es kommt alles zurück.
Es kommt alles
und
wieder.
Wenn du halt ein Sacrifice-Outlet hast, also sagen wir mal ein Phyrexian-Altar oder sowas in der Art, dann ist der Prowling Geistcatcher für einen Zug ein Dark Mike, ein Mikeos The Unhallowed, weil er dir quasi alle Sachen, die du an Bord hast, einmal zurückgibt für den Zug. Mit, also Pseudo-Undying im Prinzip. Du musst ihn halt selber dafür opfern, das heißt, in Zukunft geht es nicht mehr. Aber ich glaube, mit dem kann man schon sehr, sehr, sehr explosive Züge machen. Und explosive Züge sind auch gerne Mana-intensiv. Und dann ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man eine Option hat, die 2 Mana weniger kostet als der Mikeos. Also ich finde das eine super coole Karte. Sehr witziges Design auch. Vielleicht ein bisschen leitet es einen dazu ein, das dann meistens in so einem riesigen, super krassen Kombo- oder Pseudo-Kombo-Zug irgendwie zu verwursten. Wo er sich vielleicht nicht so rechnet, ist, wenn er einfach ewig an deinem Board liegt. Du opferst irgendwie so 1-2 Sachen pro Runde und irgendwann kommt das alles zurück. Aber selbst das ist noch super cool.
Also du verdoppelst ja die Erfahrungscounter, was ich ja so spannend finde. Wenn du einen Sacrifice-Outlet hast, ist das ja, wie du gerade sagtest, wie Michaelus auch, der so geil ist. Also das muss man wirklich sagen, diese Karte ist auch schweineteuer, aber die spielt den Marin auch nur Sinn, wo du einfach sagst, okay, jetzt ich bestrafe die Leute dafür, dass ihr einen Marin liegen lasst und einen Altar. So, in dem Moment ist es einfach nur dann bumm. Was ich bei ihr so spannend fand, ist, dass und wenn ich das richtig verstehe, sie muss nicht mal sterben, sondern auch ein blauer Spieler, wenn er sie bounced, sie poppt trotzdem. Und das ist halt bockstark, weil damit machst du die Karten darunter gehen dir nicht verloren, sondern du kriegst sie auf jeden Fall wieder. Und wie gesagt, auch dann, wenn danach nochmal gekillt wird, sie landen ja eh wieder im Friedhof, weil sie sind aus dem Exil raus, sie kommen dann wieder in den Friedhof rein. Sie spielt man normalerweise wegen den 1-1er Marken, die ich gar nicht so relevant war, in dem Zombie-Token-Deck, was rausgekommen ist, deswegen ist sie da auch drin. Da macht sie auch Sinn, sage ich jetzt mal bewusst. Aber auch nicht so sehr, weil, naja gut, du kriegst halt die Spielsteine wieder, das finde ich schon okay, ist cool und sie wächst halt damit, aber sie wächst damit auch zum Threat und ich will ja nicht, dass sie ein Threat ist, sondern ich will ja, dass sie schön saftig fett wird auf dem Board.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass bei der Karte, du musst nicht 13-13 sein, damit die Leute checken, dass die eine Gefahr ist.
Aber ich habe weniger was, wo ich, also das Argument, die ist nicht nur gerade ein Spinnensack, sondern auch ein fetter 13-13-Spinnensack.
Durchaus.
Ich glaube, das ist durchaus ein negativer.
Eine coole, vielseitige Karte auf jeden Fall.
Cool.
Ihr Lieben, wir haben jetzt schon wieder es geschafft, eine sehr lange Folge hinzukriegen. Wir hatten ja eigentlich vor, irgendwie bei 45 Minuten zu sein. Deswegen würde ich sagen, wir beeilen uns jetzt ganz am Ende. Henning, du sagst nochmal ganz schnell, wie Leute dich wo finden können. Und dann sagen wir unser Ding, wo Leute uns finden können. Zum Beispiel auf Twitter.
Ja, ich bin auf Twitter, Henning Simrau, wenn ihr mich finden wollt. Viel Unsinn, auf Instagram findet mich da auch, das ist alles verlinkt. Ansonsten in manchen Videos, ansonsten auf LinkedIn, Fragen zum Business oder Gewerbe kann man mich da auch mal anhauen. Ansonsten in Berlin, da wo eine Bier und eine Bar ist, da findet man mich auch meistens.
Da gibt es auch viele coole Magic-Content-Creator, wenn du
willst.
Yes, noch uns beide findet man ab und zu in München, auch in Bars, aber vor allem findet man uns unter einem bestimmten Twitter-Handle, den du sicherlich kennst, weil du bist ja Host dieser Folge, dieser Show. Du musst den ja kennen und hast ihn noch nie falsch gesagt. Wie lautet der denn?
Dinge, die ich niemals falsch sage, auf Twitter @edh_kompass. Da findet ihr uns. Es ist wirklich für mich jedes Mal ein neuer Anlauf, ob ich das schaffe oder nicht, diesen Handle zu sagen. Diesmal habe ich es geschafft. Da findet ihr viele coole Sachen von uns. Wenn Freddy zum Beispiel nicht dabei war heute, hat er bestimmt noch einen interessanten Take zu dem, was wir alles gesagt haben. Zufallskarten, Decktags, sowas alles. Ihr findet alles rund um Magic, viele schöne Sachen.
Jeden Dienstag ein Dienstagsdeck und andere Dinge.
Exakt.
Ansonsten findet ihr uns auf Discord. Link seht ihr auch unten in den Shownotes. Überhaupt alle Links sind da unten. Das Allerwichtigste ist wirklich, wenn ihr Bock habt, wenn ihr den Podcast witzig findet, cool findet, gebt uns einen kleinen Daumen nach oben. Vergesst nicht den Kommentar, ob ihr fädenaffin seid oder fädenresistent. Und all die anderen Plattformen sind auch da unten. Und wir freuen uns auf die ganzen zukünftigen Folgen, wo ihr vielleicht wieder einschalten werdet. Und Henning, irgendwann bist du sicherlich auch mal wieder dabei bei uns. Vielleicht. Wer weiß.
Sehr gerne.
Vielleicht haben wir jetzt eine Fehde. Vielleicht müssen wir das
oder in München. Klären. Live am Tisch und wir fäden das aus.
Und eine kleine Sache hatten wir ja noch. Wir haben ein Jubiläum und wir machen das jetzt ganz geschickt. Wir werden nämlich in diesem Oktober sind wir ein Jahr alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch erstmal von mir an euch. Ne? Ist auch, ist auch nicht selbstverständlich.
Und wir machen das so, ihr kriegt jetzt ein bisschen eine kleine Aufgabe, ihr seid ja clevere Magic-Spieler und ihr seid ja durchaus gewillt, auch mal eine kleine Schnitzeljagd zu machen. Mhm. Wir überlegen uns noch was wir euch schenken könnten zu unserem Geburtstag, aber am besten guckt ihr dazu einfach auf unserem Discord-Server, da könnt ihr das droppen oder ihr schaut mal in die Beschreibung unserer Videos, die jetzt im Oktober rauskommen. Wer aufmerksam ist, wird auf jeden Fall finden, was wir tun. Und der kriegt dann auch eine kleine, aber feine Belohnung, die ihn und seine Seele noch für immer fest an den Commander Kompass schweißt.
Es könnte sich um eine Custom Playmat halten, aber das müssen wir uns noch überlegen, ob und wie wir das alles hinkriegen. Stay tuned, vielleicht machen wir diese Verlosung dann auch nochmal, wenn wir irgendeine Geburtstagsfolge machen oder so. Wir haben erst vor 3 Tagen gemerkt, dass wir jetzt Geburtstag haben, deswegen haben wir uns das noch nicht so genau überlegt.
Einfach die Augen offen halten.
Jetzt, Henning, entlassen wir dich in deinen Feierabend. Und
danke.
in deine Hundesitterpflicht.
So, Teddy, du bist gemein. Ist schon ganz unnötig. Der räumt schon alle Schuhe hier raus.
Und dann würde ich sagen, bleibt menschlich sauber und nächste Woche geht's weiter.
Vielen Dank. Ciao. Zieht für Fäden was. Immer die guten Handschuhe an.
Bis denn. Ciao.